Vis-à-vis.
Warum braucht es denn eine humanistische Hochschule?
Also wir haben in Deutschland evangelische Hochschulen, also Hochschulen in evangelischer Trägerschaft, in der Trägerschaft der evangelischen Kirche, Landeskirche in der Regel. Und wir haben katholische Hochschulen. Wir haben viele Menschen, die sich weltanschaulich als Humanistinnen und Humanisten verstehen. Wir haben aber in Deutschland keine humanistische Hochschule. Und dieser Missstand, der ist zu beheben und das machen wir jetzt.
Was zeichnet denn eine Hochschule mit einem humanistischen Profil aus?
Ja, was zeichnet eine Hochschule mit evangelischem Profil aus? Ein evangelisches Ethos möglicherweise, die Überzeugung, dass man Moral aus religiösen Überzeugungen gewinnen muss und auch ohne Bezug zu Gott möglicherweise das Moralische kollabiert. Naja, und so ist das ganz genauso. Völlig analog ist das bei der humanistischen Hochschule. Das heißt, sie ist geprägt von einem humanistischen Ethos. Die Zusammensetzung des Lehrkörpers wird auch von Personen geprägt sein, die sich selber als Humanistinnen und Humanisten verstehen. Jetzt kommt das große Aber. Dieses Aber gilt völlig analog für evangelische und katholische Hochschulen. Auch dort muss die Ausbildung so erfolgen, dass die Absolventinnen und Absolventen dann in den Berufen sich bewähren können, unabhängig davon, in welcher Trägerschaft die Einrichtung oder das Unternehmen ist, an dem sie tätig sind. Wer soziale Arbeit studiert hat, muss dann auch überall einsatzfähig sein. Ich habe gesagt, die humanistische Hochschule soll auch ein Ort des freien Geistes sein, ohne Restriktionen oder Einschränkungen, ohne Dogmen. Aber wir organisieren unsere Studienangebote so, dass das eine allgemeine Berufsqualifikation nach sich zieht.
Spricht man von der Freiheit in Wissenschaft und Lehre, da dürfte doch jede Hochschule ein Ort des freien Geistes sein.
Naja, die ist hochgefährdet, wie Sie wissen. Wir haben abgesagte Einladungen. Nancy Fraser, eine der bekanntesten, international bekanntesten politischen Intellektuellen, politische Philosophin, ist wieder ausgeladen worden. Ich glaube, das war die Universität Köln, weil sie sich pro-palästinensisch geäußert hat. Wir haben in alle Richtungen, das geht, ist nicht im Spektrum, im politischen Spektrum einseitig, sondern quer durch den Gemüsegarten. Alice Schwarzer kann nicht auftreten, weil sie von Transgender-Aktivistinnen und Aktivisten dann diskreditiert wird. Eine Feministin wie Kathleen Stock, das ist jetzt England, das ist nicht Deutschland, aber hat ihre Professur zurückgegeben, weil sie die Diffamierungen nicht mehr aushält. Also wir haben keine gute Entwicklung. Die akademische Freiheit, die seit Beginn der Europäischen Universität Bologna eigentlich die Idee getragen hat einer Universität, nämlich dass man hervortritt, auch der Ausdruck Professor kommt da sprachgeschichtlich her, man tritt hervor und nimmt Stellung frei im freien Diskursraum. Die Dekane hatten schon im ausgehenden Mittelalter deswegen das Polizeirecht, nicht der Fürst, damit der Fürst sich nicht einmischt. Und jetzt beauftragt die Leitung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, seine Referate zu eruieren, ob man vielleicht erreichen kann, dass Forschungsmittel von Professorinnen und Professoren gestrichen werden, die sich zum Beispiel gegen die Räumung des Pro-Palästina-Camps ausgesprochen haben. Das sind keine guten Signale für akademische Freiheit und wir werden an der Hochschule das anders praktizieren.
Ihr Studienangebot ist bisher soziale Arbeit im Bachelorstudium, humanistische Lebenskunde im Masterstudium und angewandte Ethik im berufsbegleitenden Studium. An wen richtet sich denn Ihr Angebot?
Naja, sehr unterschiedlich nach diesen drei Studiengängen. Also soziale Arbeit, da gibt es einen sehr hohen Bedarf, gerade Berlin-Brandenburg. Humanistische Lebenskunde ist das Profil ganz anders. Da geht es ja um den Unterricht an den Schulen. Und die Ausbildung, eben das auch didaktisch entsprechend gut zu machen. Und in angewandte Ethik richten wir uns an schon Berufstätige, auch erfolgreich Berufstätige. Da ist das Altersspektrum eher zwischen 30 und 70. Bei sozialer Arbeit ist es sehr jung. Und das ist auch gut so, denn die ethische Dimension, die stellt sich oft erst in der Praxis. Also es wird einem bewusst als Medizinerin oder als jemand, der im Hospiz arbeitet oder in anderen Einrichtungen. Auch Ingenieurinnen zum Beispiel sehen, dass die Technik, insbesondere digitale Technologien, eine Menge moralische Fragen aufwerfen. Fragen der ethischen Verantwortung. Und dazu qualifiziert dieser Studiengang, dieser Verantwortung gerecht zu werden in den Berufen.
Welche Rolle sollen denn Ihre Studenten und Studentinnen in der Gesellschaft einnehmen?
Naja, das klingt so nach Vorschrift, ja, sollen eine Rolle einnehmen. Das machen wir natürlich nicht.
Was wünschen Sie sich?
Genau, was wünscht man sich? Ich glaube, ein wohlverstandener Humanismus, der muss sich abgrenzen von schlichten scientistischen Vorstellungen, sozusagen die Wissenschaft sagt uns, was richtig und falsch ist in unserem Leben, in unserer Politik, in der gesellschaftlichen Gestaltung, auch in der Klimapolitik. Das sind alles normative Fragen, über die wir uns verständigen müssen. Wie wollen wir leben? Was ist uns wichtig? Und wir tragen die Verantwortung. Und das heißt, wir müssen unsere Fähigkeit zur Autorschaft, Lebensautorschaft entfalten. Also Autorin oder Autor des eigenen Lebens zu sein, das ist für mich eigentlich die zentrale humanistische Botschaft. Nicht der Reduktionismus, dass man alles aus Evolutionsbiologie ableiten kann, wie das manche, die sich als Humanisten bezeichnen, tun. Auch nicht der Umschlag, der auch schon in der frühen Neuzeit, Campanella, Gottesstaat und so weiter, auftaucht, nämlich die Neuerfindung des Menschen, Neuerfindung der Gesellschaft und vielleicht unter Aufopferung ganzer Generationen, wie das später die Stalinisten gemacht haben. Sondern pragmatisch zu versuchen, vor dem Hintergrund unserer Prägungen, die wir teilweise genetisch, teilweise kulturell haben, die Gesellschaft und die Lebensform zu humanisieren. Das ist eigentlich das Ziel humanistischen Denkens und humanistischer Praxis. Wir hätten keine allgemeine Schulbildung ohne Humanismus. Das war eine humanistische Idee, ja, dass Menschen nicht von ihrem Stand her unterschieden werden sollen, sondern dass sie alle ein gleiches Bildungsangebot verdienen und dass das nur der Staat bereitstellen kann. Ja, der da in der Hauptverantwortung ist. Das heißt nicht, dass es nicht wie zum Beispiel humanistische Hochschule private Ergänzungen geben kann und sollte. Also das ist so dass der Kern des humanistischen Ethos und natürlich hoffen wir, hoffe ich, dass sich das auch dann nach dem Studium in der Lebens- und Berufspraxis niederschlägt.
Der humanistische Verband möchte als Weltanschauungsgemeinschaft so behandelt werden wie die christlichen Kirchen, also wie die katholische und evangelische Fachhochschule vom Land bezuschusst werden. Ein Privileg, das andere private Hochschulen nicht haben. Staatlich anerkannt sind sie. Wie ist der aktuelle Stand bei der finanziellen Förderung?
Es geht nicht darum, was sich der humanistische Verband wünscht oder was sich die humanistische Hochschule wünscht, sondern es geht um ein verfassungsrechtliches Gebot. Der demokratische Staat, wie er in Deutschland verfasst ist, darf nicht einzelne Religionsgemeinschaften bevorzugen. Sonst bricht er ein Verfassungsgebot. Die Alternative wäre ein radikal laizistischer Staat. Wir haben enge Verbindungen. Wir haben zum Beispiel Konkordatslehrstühle zuhauf, auch an staatlichen Universitäten. Aber all das setzt voraus, dass es eine Gleichbehandlung gibt. Der Staat darf nicht Partei werden, sonst wären wir eben ein religiös fundierter Staat. Sind wir aber nicht. Auch Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes, das normative Fundament, die Würde des Menschen ist unantastbar, ist universalistisch zu interpretieren. Das heißt, alle Menschen haben das Recht, eben menschenwürdig behandelt zu werden. Das heißt also nicht in ihrer Würde existenziell gekränkt zu werden, unabhängig von Religionszugehörigkeit, Herkunft und so weiter. Das ist ganz zentral und das wird übrigens unterdessen auch von den Verfassungsschutzämtern als Kriterium für Verfassungswidrigkeit interpretiert, wenn nämlich diese Würde des Menschen gebunden wird, zum Beispiel an die ethnische Zugehörigkeit oder die Herkunft. Also da geht es nicht um irgendwelche Nebensächlichkeiten, sondern es geht um die Substanz unserer Demokratie. Ich hoffe, dass sich das ohne große Streitigkeiten dann auch irgendwann endgültig klärt, dass es diese Gleichbehandlung gibt. Das ist noch nicht rechtlich geklärt. Es gibt einen Wunsch, das rechtlich zu klären. Das wird dann auch erfolgen. Das ist nicht meine Aufgabe. Wir haben immerhin eine Zusage, im Haushalt berücksichtigt zu werden für den Aufbau der Hochschule und speziell nochmal für soziale Arbeit. Und die Summen sind noch nicht überwiesen, aber die müssen ja auch genau begründet werden und für was sie verwendet werden. Da sind wir gerade dabei, sodass wir in diesem Jahr und im nächsten Doppelhaushalt berücksichtigt sind für die staatliche Förderung in Berlin.
Allein das Wort Hochschule, das klingt ja immer sehr groß, nach einem großen, weitläufigen Campus. Das ist bei Ihnen alles noch im Entstehen. Aktuell wird an der Janowitzbrücke unterrichtet, ab Wintersemester dann in Pankow, in der ehemaligen australischen Botschaft. Das heißt, der Platz ist ja doch irgendwie begrenzt. Wo soll es denn hingehen mit der Hochschule? Ich habe gelesen, Sie planen auch neue Studiengänge.
Ja, ja, wir planen weitere Studiengänge. Wir werden auch in der nächsten Senatssitzung, also jetzt nicht der politische Senat, sondern der akademische Senat der Hochschule, werden wir darüber beraten, wie der weitere Ausbau vorangeht. Also ein Thema ist Psychologie. Ein anderes Thema, was mir auch am Herzen liegt, ist einen weiteren berufsbegleitenden Master einzurichten in Richtung Digitalisierung, digitaler Humanismus, digitale Ethik. Das ist ein Thema, was die Unternehmen auch umtreibt in Deutschland. Also da gibt es einen großen Bedarf und wir wollen insgesamt uns so aufstellen, dass wir den Vorgaben auch des Wissenschaftsrates entsprechen. Das heißt, in 3 Jahren brauchen wir 10 Vollprofessuren. Ja, gegenwärtig haben wir 5. Das wird also eine Verdoppelung geben. Das ist Vorgabe, damit die staatliche Anerkennung auf Dauer gestellt werden kann. Und Ziel ist, bis auf 40 Professuren, also nochmal eine Vervierfachung auszubauen, mit dann Fakultäten und weiteren Studiengängen.
Das heißt, ein Umzug wird auf jeden Fall anstehen.
Ja, das wird dann auch in der Grabbeallee nicht auf Dauer gehen können. Wir haben die Hoffnung, dass das Gebäude rechtzeitig bezugsfähig und verwendbar ist. Wenn das nicht der Fall ist, müssen wir sowieso nach einer Alternative suchen. Das klingt dramatisch, ist aber nicht so dramatisch, weil wir extreme Leerstände haben, auch in Berlin, was gewerblich genutzte Flächen angeht. Das heißt, wir können mit den Studierendenzahlen, die wir jetzt haben, können wir unterkommen. Natürlich muss das kostengünstig sein, sodass wir uns das leisten können.
Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, nicht zu danken.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.